Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Als vorgeschlagenen Predigttext für heute haben wir Sprüche 8, die Verse 22 bis 36. Der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. Als die Meere noch nicht waren, ward ich geboren, als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen. Ehe dann die Berge eingesenkt waren, vor den Hügeln ward ich geboren. Als er die Erde noch nicht gemacht hatte, noch die Fluren darauf, noch die Schollen des Erdbodens. Als er die Himmel bereitete, war ich da. Als er den Kreis zog über den Fluten der Tiefe, als er die Wolken droben mächtig machte, als er stark machte die Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine Grenze setzte und den Wassern, dass sie nicht überschreiten, seinen Befehl, als er die Grundfesten der Erde legte, da ward ich sein Liebling bei ihm. Ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern. So hört nun auf mich, meine Söhne, wohl denen, die meine Wege einhalten. Hört die Mahnung und werdet weise und schlagt sie nicht in den Wind. Wohl dem Menschen, der mir gehorcht, dass er wache an meiner Tür täglich, dass er hüte die Pfosten meiner Tore. Wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Wer mich aber verfehlt, zerstört sein Leben. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Amen. Liebe Gemeinde, kennt ihr das? Da sprecht ihr mit jemandem und ihr wisst, naja, irgendwie kenne ich den. Aber woher? Wer ist das jetzt eigentlich? Also mir geht das manchmal so, dann spricht mir jemand an und ich denke, naja, eigentlich müsste ich den kennen. Aber ist ja irgendwie peinlich zu fragen, ich weiß nicht mehr, wer du bist oder wer sie sind. Ne? Also warte ich ab und hoffe dann, dass im Laufe des Gesprächs sich irgendwo so Verknüpfungen ergeben. Auf einmal komme ich dann vielleicht auf die Idee, so, oh, okay, jetzt weiß ich wieder. Ne? Aber ist manchmal schwierig. Und so ähnlich ist es in unserem Text auch, da redet hier jemand zu uns. Aber wer redet eigentlich hier? Ein Mensch kann das nicht sein. Da heißt es gleich am Anfang, der Herr hat mich schon gehabt, am Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf. Ehe Gott die Menschen schuf, gab es ja keine Menschen. Ja, aber wer ist es dann? Um hier weiterzukommen, muss ich ein bisschen ausholen. Wir haben hier das Buch der Sprüche. Mal ein paar kleine Infos über das Buch der Sprüche oder auch Sprichwörter. Dieses Buch ist ein Buch aus verschiedenen Teilen und die meisten Sprüche sind vom König Salomo geschrieben. Steht ganz am Anfang des Buches. An einigen Stellen werden aber auch andere Autoren genannt. Das Buch wurde erst nach Salomo zusammengestellt. Sprüche 25,1 wird berichtet, dass andere Sprüche von Salomo zusammengestellt wurden. Man vermutet, das hat mindestens 250 Jahre gedauert, bis das alles fertig war. Und das zentrale Thema der Sprüche ist die Weisheit. Man zählt darum die Sprüche zur sogenannten Weisheitsliteratur. Steht in Sprüche 1, Vers 2 ganz eindeutig das Ziel, zu lernen Weisheit und Zucht. Und immer wieder, und das hier ist interessant, wird die Weisheit in den Sprüchen als eine Person dargestellt. In Sprüche 1, Vers 20 heißt es zum Beispiel, die Weisheit ruft laut auf der Straße. Und sehr ähnlich auch in unserem Text, einige Verse vorher heißt es Vers 12, ich die Weisheit wohne bei der Klugheit und weiß guten Rat zu geben. Also, das Ich, das hier redet, ist die Weisheit. Nun fragt sich einer, ja wie kann denn die Weisheit reden? Oder wie kann die Weisheit geboren werden, wie es in Vers 25 heißt? Oder wie kann die Weisheit spielen, wie wir hier Vers 30 und 31 haben? Mancher stöhnt vielleicht schon innerlich und sagt, oh, Altes Testament, wie immer, schwer zu verstehen. Eine wichtige Auslegungsregel des Alten Testaments ist die, wir müssen das Alte Testament immer vom Neuen her verstehen. Musterstelle 2. Korinther 3, wo Paulus schreibt, dass über dem Alten Testament eine Decke liegt und diese Decke wird nur durch Christus abgetan. Das heißt, wenn wir versuchen, das Alte Testament ohne Jesus zu verstehen, bleibt sozusagen alles verdeckt. Verstehen wir nicht, was eigentlich gemeint ist. Und mit Jesus aber lüften sich diese Geheimnisse, wird die Decke abgetan. Also wenn wir schwierige Texte aus dem Alten Testament haben, können wir gucken, was steht im Neuen? Was sagt Jesus dazu? Was passt dazu? Was heißt das jetzt für unser Text über die redende Weisheit? Im Neuen Testament, da wird die Weisheit ganz oft auf Jesus Christus bezogen. Zum Beispiel 1. Korinther 1 schreibt Paulus, dass er Jesus Christus als Gottes Weisheit predigt. Das heißt, die Weisheit ist letztlich Jesus selbst. Und dazu passt auch, dass wir in unserem Text von der Weisheit lesen, dass sie von Anbeginn an da war, also ihr die Erde war, Vers 26, 23 oder 26 nochmal, als er die Erde noch nicht gemacht hatte. Und dann hören wir dazwischen von dem Meer, den Bergen, alles, was noch nicht da war. Und dann Vers 27 bis 30, dass die Weisheit schon spielte, als Gott den Himmel, die Wolken, die Kontinente machte. Die Grundfeste der Erde, durch die er dem Meer Grenzen setzte, Vers 29, das sind sozusagen die Kontinente. Im Neuen Testament erfahren wir, dass Jesus auch schon immer da war. Kolosser 1, 15, 16 zum Beispiel heißt es, dass er der Erstgeborene vor aller Schöpfung war, dass in ihm alles geschaffen war. Also, viele Parallelen, die uns zeigen, in diesem Text, dieses Ich, der hier redet, das ist letztlich Jesus. Er redet heute Morgen mit uns. Er, die Weisheit in Person, er, der schon immer bei Gott war. Gott war, selbst Gott war. Das heißt, Jesus und Gott gehören zusammen. Jesus existiert nicht erst seit Weihnachten, sondern schon lange vorher. Wir bekennen ja auch im Glaubensbekenntnis, dass wir sagen, Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Theologen nennen das Dreieinigkeit. Dass Gott uns, sind nicht drei Götter natürlich, aber Gott begegnet uns in einer dreifachen Gestalt. Und es wäre doch komisch, wenn Gott sich dann so immer wieder verändert und sagt, na, erst ist er noch Vater, irgendwann ist er auch Sohn und dann vielleicht noch irgendwann der Geist. Nein, unser Predigttext zeigt uns, schon vor der Schöpfung gab es Jesus. Übrigens war der Geist auch schon dabei bei der Schöpfung. Steht ja auch 1. Mose 1, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Jesus wird also hier mit der Weisheit gleichgesetzt. Statt Weisheit könnten wir auch sagen, die wahre Klugheit. Und das heißt, die wahre Klugheit ist es nicht, dass einer ein hohes IQ hat oder ein gutes Abi-Zeugnis oder womöglich studiert oder promoviert. Nein, Weisheit heißt, einer weiß durch Jesus, worauf kommt es an im Leben. Das ist die wahre Klugheit. Und das ist viel wichtiger als ein hoher IQ. Was nützt es, wenn man einen hohen IQ hat, kluger ist, tolle Abschlüsse hat und scheitert doch im Leben? Oder noch extremer. Was nützt es, wenn man einen hohen IQ hat, tolle Abschlüsse hat und geht am Schluss verloren, kommt nicht ins ewige Leben? Also, wenn Sie oder du kein Abitur hast, brauchst du nicht zu denken, ich bin ein bisschen dumm, sondern ich kann dir zusagen, wenn du auf Jesus hörst, mit Jesus lebst, dann bist du klüger als ein Hochschulprofessor, der ohne Jesus lebt. Das ist doch was. Also überschreiben wir die Predigt heute. Wahre Klugheit durch Jesus. Wahre Klugheit durch Jesus. Drei Dinge, was es bedeutet, klug zu sein durch Jesus. Das Erste, es ist klug, Gott zu kennen. Heute haben wir ein bisschen mehr Theologie und Geschichte, geht noch ein bisschen weiter. Wir gucken uns mal an, wie unser Text im Judentum verstanden wurde. Das ist ja interessant, wenn man auch so guckt, damals, wie so ein Text in der Umwelt verstanden wurde oder bei den Leuten, die ihn gelesen haben. Und es gibt ein weiteres Buch aus der jüdischen Weisheitsliteratur, wo etwas Ähnliches steht wie hier in unserem Text. Das ist das Buch Sirach. Wenn ihr jetzt anfangt zu suchen in der Bibel, wo finde ich Sirach, werdet ihr wahrscheinlich nicht fündig, denn dieses Buch hat es nicht in unsere Bibel geschafft. Es wurde in der lateinischen Bibel zwischendurch mal dazugefügt, darum gibt es das bis heute auch in der katholischen Kirche, aber Luther hat gesagt, nein, ich bleibe bei dem ursprünglichen Text der Bibel und nahm nur die Bücher mit in die Bibel, die im Hebräischen standen oder stehen, also in der hebräischen Bibel. Luther hat diese Bücher Apokryphen genannt, also ist nicht so wie die Bibel, aber kann man auch gut lesen. In manchen Bibeln sind die noch hinzugefügt, aber den meisten nicht. So, und jetzt auch dieses Buch Sirach, aber das kann uns halt helfen zu verstehen, wie wurde auch das Buch der Sprüche damals verstanden. Und in Sirach 24 steht etwas ganz Ähnliches wie hier in Sprüche 8, da redet auch die Weisheit Und dann kommt danach, das ist das Buch des Bundes. Man kann auch übersetzen, das ist die Tora, also das, was wir das Alte Testament nennen. Im Judentum glaubte man also, dass das die Weisheit, in Klammern das Wort Gottes, schon immer da war. Wie es heißt, der Herr hat mich schon gemacht, Vers 22, am Anfang seiner Wege eher etwas schuf. Und das wird dann also auf das Wort Gottes bezogen. Und wieder sehen wir, das passt gut zusammen zu Jesus. Wir haben eben in der Lesung die passende Stelle gehört, Johannes 1, da heißt es, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Wir sehen, wie wichtig das Wort Gottes ist. Das Wort Gottes war von Anfang an schon da. Und dann lesen wir in Johannes 1, haben wir auch gehört, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Oder anders ausgedrückt, das Wort Gottes zeigt sich in der Gestalt von Jesus. Jesus ist das Wort Gottes in Person. Das Wort Gottes sind nicht nur Buchstaben, das Wort Gottes ist eben Jesus. Übrigens heißt es in der Barmer Theologischen Erklärung von 1934, eine Bekenntnisschrift auch, Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, dem wir im Leben und Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Also, Gott redet durch Jesus. Durch Jesus stellt sich Gott sozusagen vor und zeigt, so bin ich. Wir leben in einer Zeit, wo das Wort Gott sehr unterschiedliche Bedeutung haben kann. Das war vor ein paar Jahrzehnten bei uns noch anders, als zum Beispiel in die Präambel des Grundgesetzes der Bezug zu Gott hineingeschrieben wurde. Da war völlig klar, das ist der christliche Gott, der Gott der Bibel, der da gemeint ist. Heute haben wir sozusagen einen Supermarkt der Religionen. Und so kann Gott alles Mögliche heißen. Gott kann auch der Allah der Muslime sein. Gott kann auch eine buddhistische, eine hinduistische oder sonst für eine Gottesvorstellung sein. Oder auch ein Gemisch aus verschiedenen. Wenn also einer sagt, ich glaube an Gott, heißt das heute noch nicht viel. Da muss man zurückfragen, welchen Gott meinst du eigentlich? Christen glauben, Gott ist so wie Jesus. Nur durch Jesus erkennen wir Gott. Nicht, weil wir klüger oder besser werden als Leute aus anderen Religionen. Aber es gibt keine andere Religion, wo sich Gott so direkt vorgestellt hat wie bei Jesus. Und darum ist Jesus der Einzige, durch den wir Gott wirklich kennenlernen können. Alle anderen Gottesvorstellungen sind so wie Stochern im Nebel. Könnte sein, könnte auch nicht sein. Aber durch Jesus zeigt uns Gott, so bin ich wirklich. Und durch Jesus können wir eine Beziehung zu Gott haben. Er selbst ist der Weg zu Gott. Und das heißt auch, wenn wir im wahrsten Sinne des Wortes nach Gott und der Welt fragen, dann finden wir die Antworten bei Jesus. Wir fragen vielleicht, wofür lebe ich? Wo ist der Sinn des Lebens? Oder wir fragen, wie funktioniert das, dass Menschen vernünftig zusammenleben, ob nun in der Familie, ob in der Nachbarschaft, ob in der Welt? Oder viele fragen, was ist die Zukunft? Wie geht es weiter mit unserer Welt? Durch Jesus, in seinem Wort, finden wir Antworten auf diese Fragen. Und zwar Antworten, auf die wir uns verlassen können. Und ich finde das sehr befreiend, weil heute gibt es ja kaum noch Antworten, die wirklich gelten. Oft heißt es, gerade auch bei Fragen des Glaubens, naja, man kann das ja nicht so eindeutig sagen, es gibt eben nicht die eine Wahrheit, sondern jeder hat halt seine persönliche Wahrheit. Also sag, was zu dir passt und glaube das und gut ist. Das hört sich vielleicht erstmal schön an. Was für eine Freiheit. Aber man könnte auch sagen, was für eine Unsicherheit. Denn man weiß man ja nie, was stimmt. Und in den entscheidenden Fragen des Lebens möchte ich doch wissen, was stimmt. Nicht, dass ich nachher merke, ich habe es aufs falsche Pferd gesetzt. Stellt euch vor, ihr geht zum Arzt und sagt, also, ja, mir geht's schlecht, ich habe Schmerzen, was habe ich denn, können Sie mir helfen? Und dann sagt der Arzt, ach, suchen Sie sich einfach aus, was Sie für eine Krankheit haben. gucken Sie selber, was Ihnen hilft. Und da wäre ich nicht zufrieden. Ich will ja, dass der Arzt mir sagt, das ist es und das kann dir helfen oder Ihnen helfen. Und so ist es auch keine Hilfe, wenn mir jemand bei den großen Fragen des Lebens über meine Zukunft, die Zukunft dieser Welt sagt, poh, such dir halt was aus. Wir brauchen Klarheit. Und Jesus möchte uns diese Klarheit geben. Er zeigt die Wahrheit über Gott. Er zeigt die Wahrheit über das Leben. Er zeigt uns zum Beispiel, dass das wahre Problem dieser Welt und unseres persönlichen Lebens nicht die Umstände sind, sondern entscheidend das Problem unsere Schuld. Dass wir uns abgewandt haben von Gott. Dass wir ohne ihn leben. Dass wir unsere eigenen Dinge verwirklichen wollen, im Großen und im Kleinen. Es ist gut, das zu wissen. Das ist die wahre Klugheit. Ein zweites. Es ist klug zu wissen, wie man sich verändern kann. Wir hören hier von der Schöpfung, Vers 27 bis 31, wo Jesus schon mit dabei war. Und das Alte Testament ist auf Schritt und Tritt nicht nur eine Beschreibung von dem, was damals war, sondern immer auch eine Vorausschau, eine Prophetie, eine Vorhersage für das, was kommen wird. Was kommen wird im Neuen Testament, was kommen wird durch Jesus. Und so, wenn wir hier von der Schöpfung reden, ist das eine Art Prophetie zu einer neuen Schöpfung. Wo gibt es die neue Schöpfung? Es gibt die neue Schöpfung am Ende der Zeit. Aber es gibt auch, und das haben wir gerade in der Begrüßung beim Wochenspruch gehört, es gibt auch eine neue Schöpfung jetzt. Nämlich, dass jeder Christ, jeder, der sich Jesus anvertraut und von seinem Geist prägen lässt, der ist eine neue Schöpfung. Nochmal, 2. Korinther 5, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Was meint ihr? Können Menschen sich verändern? Also nicht nur zu sagen, ich stehe jetzt eine halbe Stunde früher auf oder so, sondern so wirklich im Herzen verändern. Wir machen oft die Erfahrung, das ist gar nicht so einfach. Ziemlich schwer sogar. Der Charakter eines Menschen zieht sich durch das ganze Leben. Also ich habe den Eindruck, ich höre von meiner Frau gelegentlich Geschichten aus dem Kindergarten, ich habe den Eindruck, also wie sich Menschen Kinder verhalten im Kindergarten und wie sich Politiker im Bundestag verhalten, ist gar nicht so unterschiedlich. Also das Kind, das schreit, ah, dieses Spielzeug, nein, das will ich haben und du nicht. Und im Bundestag, hier ist eine rote Linie, dabei bleiben wir. Also im Prinzip das Gleiche. Das kann manchmal sehr frustrierend sein. Persönlich, wenn ich merke, ich will mich verändern. Ich weiß, da ist was in mir und in meinem Leben, das ist nicht gut und ich versuche es zu ändern, aber es gelingt nicht. Immer wieder scheitere ich. Und wenn ich durch Jesus eine neue Schöpfung bin, ist das eine ganz große Zusage. Die Zusage, du bist nicht mehr der, der du warst, durch Jesus. Er kann das verändern in dir, was du selbst nicht verändern kannst. Vielleicht leidest du darunter, dass du eine Gewohnheit hast, wo du nicht von loskommst, eine Abhängigkeit oder Ängste und Sorgen, die immer wieder kommen. Und dann kannst du dir sagen, ja, ich komme da nicht los aus menschlicher Kraft, aber durch Jesus bin ich frei. Ich bin nicht mehr gebunden daran. Wo wünschen Sie sich, wo wünschst du dir Veränderungen in deinem Leben? Bete darum. Wir sahen schon in unserem Text, Vers 31, spielt die Weisheit bei der Schöpfung. Man könnte sagen, die Schöpfung geschieht sozusagen spielerisch. Wir kennen ja den Ausdruck, das schaffe ich spielend. Und so hat es Gott mit seiner Kraft spielend geschafft, die Welt zu erschaffen, durch Jesus. Und er kann sozusagen spielerisch etwas verändern, bei Ihnen, bei dir, bei mir. Lassen wir das zu? Also, wahre Klugheit heißt auch, ich versuche nicht nur aus eigener Kraft mich zu ändern, mich zusammenzureißen oder so, sondern ich rechne damit. Gott kann viel mehr als ich. Gott kann auch die Dinge in meinem Leben ändern, wo ich selbst immer wieder scheitere. Er kann mich zum Beispiel liebevoller machen, anderen gegenüber. Er kann mir Geduld schenken, wenn ich ungeduldig bin. Er kann mir Freude ins Herz geben, wenn ich eher griesgrämig bin. Gott kann durch Jesus, durch seinen Geist, einen neuen Menschen aus Ihnen, aus dir machen. Natürlich gibt es auch immer wieder Rückschläge. Ist in der Bibel auch so. Petrus, er scheitert immer wieder. Aber trotzdem, es gibt Veränderung. Es gibt eine neue Schöpfung. Du bist nicht mehr gebunden an die negativen Seiten deines Charakters. Wie schön. Ein drittes und letztes. Es ist klug, das richtige Ziel zu haben. Unser Text schließt mit einer eindeutigen Mahnung, dass wir uns an die Weisheit halten. Und da werden uns zwei Möglichkeiten vor Augen gestellt. Wer mich findet, findet das Leben. Wer mich verfehlt, zerstört das Leben. Das erinnert an das, was Jesus sagt. Zum Beispiel Markus 16. Wer da glaubt und getauft wird, wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Klare Ansage, zwei Wege. Hier hört die Spielerei auf. Hier geht es um eine klare Entscheidung. Eine Entscheidung für oder gegen Jesus. Eine Entscheidung für oder gegen das Leben. Für oder gegen das Leben jetzt und für oder gegen das Leben in der Ewigkeit. Dazwischen gibt es nichts. Viele wollen sich ja nicht so richtig festlegen und sagen, ja, so ein bisschen Christ sein möchte ich ja, aber so richtig, man muss ja nichts übertreiben. Man muss doch mal an sich denken. Oder man soll ja nicht so anstößig sein, nicht irgendwie auffallen, anders sein als die anderen. Wir können heute Morgen fragen, was ist mein Aber sozusagen? Was hindert mich daran, ganz bei Jesus zu sein? Am letzten Sonntag war Konfirmation. Da konnten die Konfirmanden das ganz klar bekräftigen. Ja sagen zu Jesus. Eigentlich könnte man sagen, kann jeder Sonntag eine Art Konfirmation sein. Dass ich sage, auch heute, auch in der neuen Woche, will ich mich ganz festmachen an Jesus, seinen Weg gehen. Und dann gilt mir diese Zusage, von der wir in Vers 35 lesen, der erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Das heißt nicht, dass immer alles glatt geht oder ich alles richtig mache. Aber dass ich weiß, der Herr ist da und er trägt mich und er vergibt mir auch, wenn ich Mist gebaut habe. Er macht den Weg frei durch seinen Tod am Kreuz. In Turbach und Seebach wird ja im Augenblick an verschiedenen Stellen gebaut. Man weiß nie, wo kommt man durch und wo kommt man nicht durch. Vor 2-3 Monaten war der Wurmberg hier dran. Und ich kann mich noch erinnern, da wollte ich zu einem Termin und dummerweise ein tiefer Graben, genau da vorne an der Einfahrt zwischen der Straße am Wurmberg und der Kirche hier. Tja, wie soll ich da durchkommen? Ich dachte schon, wie kommst du jetzt da hin? Musst du laufen, am Bus fahren? Aber dann haben die Bauarbeiter freundlicherweise eine Eisenplatte über diesen Graben gelegt. Ruckelte zwar ein bisschen, aber ich konnte drüber fahren. Und so ist das auch bei Jesus. Da ist der Graben der Schuld, der Graben unseres Versagens. Aber Jesus ist sozusagen die Eisenplatte, über die wir rüberfahren können und zu Gott kommen können. So wie ich über diesen Graben am Wurmberg gekommen bin. Und so können wir jeden Tag neu mit Jesus leben. So wie es Vers 34 auch heißt, täglich. Jeden Tag. Neu mich auf ihn ausrichten, jeden Tag beten, jeden Tag die Bibel lesen, jeden Tag wachsen zu ihm hin. Wir haben uns einen Text über die Weisheit angeschaut, eigentlich ein Text über Jesus. Und ich finde das faszinierend, wie Jesus auf so etwas verborgene Weise immer wieder im Alten Testament vorkommt. Und dass wir das nicht nur behaupten, sondern dass wir es konkret an den Texten festmachen können. Das ist nicht nur eine Theorie, sondern es gilt, mit Jesus, da haben wir die Weisheit. Mit Jesus sind wir wirklich klug. Egal, wie klug wir in dieser Welt gelten oder nicht. Denn Jesus zeigt uns, worauf es ankommt. Durch ihn können wir Gott kennenlernen, durch ihn können wir uns verändern und durch ihn kommen wir zum Ziel, zum Leben jetzt und zum Leben für immer. In diesem Sinne frage ich Sie und dich, bist du klug? Lass uns beten. Jesus, wir beten dich an. Du warst schon immer da. Und du zeigst uns, was wirklich wichtig ist. Hilf uns, dass wir uns von dir prägen lassen und uns ganz an dich halten. Amen.
Ja, himmlischer Vater Jesus Christus, du Heiliger Geist, hab du Dank dafür, dass wir jetzt hier vor dir stehen dürfen, dass wir dich in unserer Mitte wissen dürfen, dass du anwesend bist und dass du uns zuhörst. Auch die, die jetzt im Stille, der Stille Fürbitte halten. Hab du Dank dafür, dass wir uns mit allem an dich wenden dürfen. Hab Dank dafür, dass wir dir alles sagen dürfen und dass wir dich um alles bitten dürfen. Und wir bitten dich darum, dass dieses Wort, was wir heute von dir hören durften, in unseren Herzen Frucht trägt und dass es uns anspricht und dass es die Menschen, die heute Morgen hier sind, anspricht, dass sie dir ihr Leben übergeben wollen, dass sie Mut haben zum Loslassen des Alten. Aber auch für alle bitte ich, dass wir alle das alte Ich loslassen können. Du hast eine neue Kreatur geschaffen, sagst du uns im Korintherbrief. Hab Dank dafür, dass wir das wissen und erleben und erfahren dürfen. Und Herr, hab du Dank dafür, dass wir dir die Welt bringen dürfen. Herr, du siehst den Unfrieden, der in dieser Welt ist. Du siehst den Streit, den Zank, den Krieg, das Bekämpfen mit Waffen, das Nicht-Miteinander-Reden. Himmlischer Vater, bitte wirke du doch durch deinen wundervollen Heiligen Geist in den Menschen. Öffne ihre Herzen und öffne ihren Geist und verschließe ihn für die weltlichen Dinge und öffne ihn für dich, dass sie deine wohlwollende Stimme, deine fürsorgliche Stimme wahrnehmen können, dass sie hören und die Waffen und den Streit und den Krieg ruhen lassen, dass sie miteinander sprechen, dass sie sich an dich halten, an dich wenden, Herr. Befehl dir die ganze Welt an. Befehl dir unsere neue Bundesregierung an. So wahr mir Gott helfe, hat Friedrich Merz gesagt bei der Vereidigung. Herr, schenke du, dass er das für sich täglich auch betrachtet und dass er mit allem zu dir kommt. Öffne du sein Herz und seinen Geist für dich, dass er alle Dinge aus deiner Hand nimmt und dich fragt, was richtig ist für Deutschland. Herr, segne du ihn. Und ich bitte dich darum, dass du auch den Rest der Politik segnest, den Rest der Parteimitglieder segnest, dass du den Bundestag segnest. Ich bitte dich für die armen Menschen, die wir haben in dieser Welt, die Hunger haben. Bitte schenke du, dass sie satt werden. Bitte schenke doch, dass wir auf unseren Nächsten schauen, dass wir gucken, wo fehlt es und dass wir bereitwillig auch geben. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns da ansprichst und anstößest zum Nachdenken. Herr, schenke du, dass die Menschen, die in der Welt sind, in deinem Auftrag dich verherrlichen, dass die Geschwister, dass sie geschützt und behütet und bewahrt bleiben sind von dir. Und dass sie gerade in den schweren Stunden deinen Beistand merken. Dass sie merken, du bist ihnen nahe und du stärkst und kräftigst sie. Ich danke dir dafür, dass ich dir das jetzt alles so sagen darf. Und dass ich dich darum alles bitten darf. Und ich bitte dich darum, dass du uns segnest, wenn wir jetzt auseinandergehen. Ich bitte dich darum, dass du deine Hände schützend diese Woche über uns allesamt hältst. Dass du uns nachgehst und das Wort, was wir hören durften, in unseren Herzen Frucht tragen lässt. Amen.
Und nun geht in diesen Sonntag, geht in neue Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.